Ja, das Thema ist aus diesem Buch, was ich da hingelegt habe. Habe ich erst vor kurzem gelesen. Ihr kennt ihn sicher, Wilson van Dusen. Das ist ja ein Swedenborgianer, ein 1923 in San Francisco geborener Doktor der Psychologie und Psychiater. Hier steht im Klappentext, wie man so schön sagt, das lese ich als Einführung mal vor, Wilson van Dusen kommt das große Verdienst zu, Swedenborgs umstrittene Behauptung über die Einwirkung jenseitiger Mächte auf den Menschen wissenschaftlich ernst genommen und einer Nachprüfung unterzogen zu haben. Als klinischer Psychologe an einer staatlichen Nervenheilanstalt in Kalifornien hat er in aufsehenerregenden Tests zeigen können, dass den Halluzinationen seiner Patienten eben jene höhere Wirklichkeit entspricht, die Swedenborg aufgrund seiner 28-jährigen Jenseitsschau so eindringlich geschildert hat. Van Dusen würdigt diese Schau unter anderem mit den Worten: In Swedenborgs Beschreibung wird die Vielfalt aller Welten und Seinsstufen durch die Begriffe von Himmel und Hölle repräsentiert. Sie sind so grundsätzlich verschieden von Legenden und Mythen, dass eine gewisse Neuorientierung unseres Denkens nötig wird, um seine Ausführungen richtig verstehen zu können. Grundsätzlich beruht das Leben eines Menschen in den anderen Welten auf dem, was sein wahres Wesen ist. Darum geht's heute, um das wahre Wesen des Menschen. In der gegenwärtigen Welt probt und entwickelt sich der Mensch und formt seine Persönlichkeit. Wir sind aber durchaus fähig, uns selbst und andere zu täuschen. In den Welten jenseits der unseren werden die Menschen gemäß dem, was sie wirklich sind, gruppiert. Sie bewegen sich auf die wesentliche Wirklichkeit ihrer Existenz zu. So sind die jenseitigen Welten also von wesentlich ausgeprägterer psychologischer und geistiger Art als unsere irdische. So viel mal zur Einführung, damit man weiß, worum es ihm geht. Dieses Kapitel Liebe, Ursprung des Lebens ist nur eins in diesem umfangreichen Buch. Ich fand eben, es ist wesentlich, dass wir wissen, was unsere Grundliebe ist. Darum geht es im Wesentlichen. Es ist durchsetzt von ganz, ganz vielen Zitaten von Swedenborg. Das muss ich leider dann auch immer also verbal kenntlich machen, das macht die Lesung vielleicht ein bisschen hölzern, aber das muss schon sein, damit man das unterscheiden kann, was Swedenborg und was Van Dusen ist. Ich habe mir hier, weil es so gut gepasst hat in der Vorbereitung, kam gerade in der Zeit, wo ich mich schon damit befasst habe, dieses Kalenderblatt, nicht Swedenborg, Lorbeer, und da stand drauf, wie deine Liebe will. Glaubst du, Gott wird dir gebieten, entweder in die Hölle zu fahren oder in die Himmel einzugehen? Mit solchen Ideen brauchst du dich nicht abzugeben. Du hast ein ganz freies Leben, das sich frei bestimmen kann. Was deine eigene Liebe will, das soll dir auch werden. Gott kann und will dir zum besseren Teil behilflich sein, aber nur, wenn du es willst. Aus Robert Blum. Jetzt aber Schluss mit Lorber, Swedenborg und Van Dusen. Liebe, Ursprung des Lebens. Die psychologisch-geistige Vorstellungswelt Swedenborgs ist auf eine zentrale Idee bezogen. Diese Leitidee kreist um die Begriffe Liebe, Neigung, Gefühl, von denen Swedenborg so oft spricht, dass sehr deutlich wird, was er damit meint. Gefühle führen ins Innerste des menschlichen Wesens und öffnen den Blick für dessen Wahrheiten. Darum kann vieles, was Swedenborg berichtet, aus unserer eigenen Erfahrung überprüft werden, auch wenn seine Ausführungen weit über unser Denken und Erleben hinausreichen. Er bringt Klarheit und Ordnung in die verwirrende Vielfalt und Reichhaltigkeit der seelischen Phänomene. Auch machen uns unsere feinen seelischen Empfindungen glücklicherweise recht unmissverständlich und unleugbar klar, dass wir von geistigen Welten umgeben sind. Begreift man diese grundlegende Vorstellung Swedenborgs, dann gewinnt man darüber hinaus Einblick in die geistige Struktur der Welten, die uns jenseits der hiesigen erwarten. Swedenborg sammelte als Ingenieur und Wissenschaftler Daten und Fakten für seine Konstruktionen. In einem späteren Lebensabschnitt stieß er bis an die Grenze des analytischen Denkens und Spekulierens vor. Als er dann begann, seine Träume und seine innere Entwicklung zu untersuchen, geriet er ganz offensichtlich in Konflikt mit dem irrationalen, emotionellen Aspekt, den seine Erlebnisse ihm zeigten. Er fand erst allmählich eine angemessene Ausdrucksweise für die Bedeutung, die diese Gefühls- und Sinnenwelt für ihn hatte. Ehe er in Himmel und Hölle eingeführt wurde, machte ihm eine letzte Prüfung durch den Herrn ganz klar, dass dem Intellekt eine dienende, nicht eine dominierende Rolle zukommt. So kehrte der Weg nach innen sein ganzes Wertesystem um. Träume, Symbole und Visionen, die er begreifen lernte, ereigneten sich samt und sonders in einer emotionalen Sprache. Handelt es sich doch bei Entsprechung und Repräsentation wesentlich um den Ausdruck des Gefühls und nicht um den des Intellekts. Ja, Intellekt und Verstand brauchen sogar Hilfe, um die ursprüngliche Sprache der Entsprechung verstehen und akzeptieren zu können. Nur das Gefühl kann ihre Bedeutung entschlüsseln. Im vorliegenden Kapitel haben wir Swedenborg nach Jahren der Wanderung in Himmel und Hölle vor uns. Und es ist gar keine Frage mehr, dass dem Gefühl die Führung obliegt und der Verstand nur ein Diener ist. Damit hatte einer der brillantesten Denker aller Zeiten etwas entdeckt, das weit über den Intellekt hinausreicht. Erinnern wir uns, dass der Himmel im Wesentlichen ein Zustand ist, in dem der wahre Kern der Persönlichkeit geöffnet und ausgelebt wird. Aus dieser Schau heraus entsteht Swedenborgs Beschreibung und Terminologie des wesentlich Menschlichen. Ein Menschenbild, das innerhalb der Psychologie ziemlich einmalig dasteht. Die zentrale Rolle dabei spielen Eindrücke und Empfindungen. Sie sind nicht, wie üblich, nebengeordnete Funktionen. Die dominierende Rolle der Liebe. Es war Swedenborg bewusst, dass viele Aspekte unserer Seele unbekannt und unverstanden sind. Zitat: Der Mensch weiß nicht das Geringste von dem inneren Zustand seines Gemüts bzw. seines inneren Menschen. Und doch ist Unendliches darin, von dem nicht eins zu seiner Kenntnis gelangt. Das Innere des Denkens oder der innere Mensch ist nämlich sein eigener Geist. Und in diesem liegt so unendlich viel, so Unzähliges wie im Körper des Menschen. Ja, sogar noch viel mehr, denn der Geist des Menschen ist seiner Form nach Mensch. Ende Zitat. Die Vorstellung, dass der Geist menschliche Gestalt hat, ist ein Grundgedanke, der zum Kern des menschlichen Wesens führt. Menschliches wird noch menschlicher, wenn man es von innen betrachtet. Liebe gehört zu den Begriffen, die für uns schwer fassbar sind, da sie zwar fühlbar, aber ohne die klare Form von Gedanken sind. Zitat: Der Mensch weiß, dass es Liebe gibt. Er weiß aber nicht, was Liebe ist. Dass es Liebe gibt, weiß er aus der allgemeinen Rede, zum Beispiel daraus, dass man sagt, dieser oder jener liebt mich, der König liebt seine Untertanen, der Gatte die Gattin, die Mutter ihre Kinder, dieser oder jener sein Vaterland, seine Mitbürger, seinen Nächsten. Ebenso sagt man von unpersönlichen Dingen, dass man dies oder jenes liebe. Allein, obgleich der Ausdruck Liebe so oft in der Rede vorkommt, weiß doch kaum jemand, was Liebe ist. Wer darüber nachdenkt, meint, weil er sich keine rechte Vorstellung von ihr machen kann, sie sei entweder nichts Wirkliches oder sie sei bloß etwas, das über die Augen, Ohren, den Tastsinn oder aus dem Umgang mit anderen Menschen einfließe und in Bewegung setze. Er weiß ganz und gar nicht, dass sie sein eigenstes Leben ist. Nicht nur das gemeinsame Leben seines ganzen Körpers und all seiner Gedanken, sondern auch aller Einzelheiten darin. Nimmst du die Neigung weg, die aus der Liebe stammt, was kannst du dann noch denken oder tun? Erkalten nicht auch Reden und Handeln im selben Maß, in dem der Trieb der Liebe erkaltet? Swedenborg, Zitat Ende. Den bestimmenden Kern der Persönlichkeit nennt Swedenborg die herrschende oder dominierende Liebe, manchmal auch die Lebensliebe. Sie ist innerstes Zentrum der Persönlichkeit und Urquell des Lebens. Ja, sie ist das Leben des Menschen. Von ihr, der Herrscherin, hängen alle anderen Fähigkeiten der Seele ab. Man kann sich schwerlich ein grundsätzlicheres Konzept vom Menschen vorstellen. Zitat: Das eigentliche Leben des Menschen ist seine Liebe, Amor in diesem Fall. Und wie die Liebe, so ist das Leben, ja der ganze Mensch. Aber es ist die herrschende oder regierende Liebe, die den Menschen macht. Dieser Liebe sind mehrere Lieblingsneigungen, Amores, als Ableitungen untergeordnet. Diese erscheinen zwar unter anderer Gestalt, sind aber doch in der herrschenden Liebe allesamt enthalten und bilden mit ihr ein einziges Reich. Die herrschende Liebe ist gleichsam ihr König und Haupt, gibt ihnen die Richtung und zielt durch sie als den vermittelnden Zwecken auf ihren eigentlichen Zweck, nämlich den Haupt- und Endzweck. Es ist der Gegenstand der herrschenden Liebe, der über alles geliebt wird. Was der Mensch über alles liebt, das ist in seinem Denken ebenso wie in seinem Wollen unausgesetzt gegenwärtig und macht sein eigentliches Leben aus. Zum Beispiel, wer die zeitlichen Güter über alles liebt, bestehen sie nun in Geld oder in Besitzungen, der beschäftigt sich in seinem Geist unablässig damit, wie er sich diese Dinge beschaffen könne, ist höchst erfreut, wenn er sie erlangt, und tief betrübt, wenn er sie verliert. Sein Herz hängt an diesen Dingen. Wer sich selbst über alles liebt, hat bei allem sich selbst im Auge, denkt an sich, redet von sich und handelt um seinetwillen. Ende Zitat. Die herrschende Liebe ist die wirkliche, echte Liebe. Sie dominiert, hält in Abhängigkeit von sich die vielen anderen Lieben, Neigungen und Empfindungen. In dieser herrschenden Liebe ist das eigentliche Ziel oder der Zweck eines Menschen enthalten. Und ihr Einfluss auf sein ganzes Leben ist fein, aber durchdringend und beeinflusst alle Bereiche seiner Seele. Zitat: Der Mensch hat zum Endzweck, was er über alles liebt. Darauf hat er es bei allem und jedem abgesehen. Es ist in seinem Willen wie die verborgene Strömung eines Flusses, die ihn zieht und fortreißt. Auch wenn er etwas anderes tut, ist es doch das, was ihn beseelt. Dies ist es auch, was ein Mensch beim anderen herauszufinden sucht und auch erkennt. Dementsprechend führt oder behandelt er ihn.